Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas Kapitel 19 vom Zöllner Zachäus. Und wir stehen noch einmal dazu auf. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu Zachäus: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freude. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben, und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort verloren gehört ganz ohne Zweifel zu den biblischen Schlüsselworten, mit denen unsere Lage als Menschen vor Gott beschrieben wird. Wir sind gar bald verloren, heißt es schon in unserer Hymne, in einer Strophe von Ein feste Burg ist unser Gott. Normalerweise, und das gilt auch für die Bibel, gebrauchen wir dieses Wort verloren, wenn es keine Rettung mehr gibt. Aber mir fällt auf, dass die Heilige Schrift dieses Wort an besonders zentralen Stellen in einer doppelten Perspektive gebraucht, nicht nur von uns her als hoffnungslos Verlorenen in der Gottesferne, sondern auch von Gott her als seinem Verlust. Und dadurch bekommt dieses Wort verloren einen ganz eigentümlichen Doppelklang, ja eine heilsame Doppeldeutigkeit. Biblische Sprache ist ja an und für sich klar und eindeutig. Sie hält sonst nichts von schillernden Begriffen, sondern sie redet immer Klartext. Doch zu diesem Klartext gehört an dieser so wichtigen Stelle das ein und dasselbe Wort: totale Hoffnungslosigkeit und wohlbegründete Hoffnung zum Ausdruck bringen. Du bist verloren. Ich bin verloren. Das heißt zugleich, du wirst gesucht, gesucht, gesucht von einem Hirten, dem du fehlst und der dich nicht verloren gibt, weil du sein Eigentum sein sollst. Ich möchte ganz kurz euch eine ganz köstliche Geschichte erzählen, die ganz vorne in der Bibel steht. Da ist der reich gewordene Jakob, der Stammvater Israels, und er lagert sich mit seiner Großfamilie in den Bergen. Und das war jetzt kein Camping im schönen Gebirge Gilead, sondern eine Verschnaufpause auf der Flucht vor seinem Schwiegervater Laban, dem er viele Jahre in großer Treue gedient hat, der Jakob. Und schon damals gab es offensichtlich Schwierigkeiten mit den Schwiegereltern. Das ist tröstlich. Und die Liebe wächst zu ihnen manchmal proportional mit der Entfernung zu ihnen. Und deswegen hat sich der schlaue Laban von seinem, der schlaue Jakob von seinem Schwiegervater Laban, dessen Töchter er geheiratet hatte, entfernt. Und er freute sich schon seiner neu gewonnenen Ruhe. Aber die Freude war jetzt nicht von langer Dauer. Da kam doch der zornerfüllte und wutschnaubende Laban den Berg hinaufgestürmt zu Jakob und schrie schon von Weitem: Warum hast du auch noch meinen Hausgott mitlaufen lassen? Und Jakob verschlug es den Atem. 14 Jahre für Laban meinen Schwiegervater geschuftet und jetzt werde ich beschuldigt und als Taschendieb hingestellt. Das ist doch der Gipfel. Das sagte er aber nicht, das dachte er nur. Höflich kam es über seine Lippen: Laban, bitte suche, ich habe deinen Hausgott nicht gestohlen. Interessant ist, wie selbstverständlich von einem Hausgott hier die Rede ist. Und dann begann die schwiegerväterliche Hausdurchsuchung. Alle Zelte im Lager wurden umgekrempelt, das ganze Gepäck wurde gefilzt, jede Kiste abgeklopft. Ich stelle mir vor, wie Laban immer nervöser wurde. Er fand nämlich alles Wertsachen, Wäsche, vielleicht auch Wanzen. Nur seinen geliebten Hausgötzen, den fand er nicht. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle sie deshalb, weil Laban mit dieser Suche gewissermaßen der erste Gottsucher überhaupt gewesen ist und das Ergebnis, das Fazit seiner Gottsuche ist, er hat nichts gefunden. Er hat nichts gefunden. Die Frau Lea saß auf dem Hausgötzen. Und deswegen hat er ihn nicht gefunden. Das war jetzt vor 3000 Jahren. Aber mir kommt vor, liebe Gemeinde, die Labans sind auch heute nicht ausgestorben. Zugegeben, sie heißen jetzt nicht mehr so, nämlich Laban. Sie haben ganz gewöhnliche Namen wie vielleicht Meier, Müller oder Schulze, aber sie suchen genau wie Laban damals. Sie suchen einen Gott. Gott suchen ist auch heute modern. Und dann suchen sie bei Nacht den ganzen Himmel ab. Denn droben über dem Sternenzelt muss doch ein guter Vater wohnen. Sie suchen am Morgen in der freien Natur, denn der liebe Gott geht doch angeblich durch den Wald. Sie suchen am Mittag in den dicken Büchern, denn der Weltgeist ist von den Schriftstellern, den Klugen dieser Erde doch erfasst. Sie suchen am Abend, vielleicht in der eigenen Brust, denn nach neuester Erkenntnis hat sich der Ewige in uns versteckt. Sie suchen und filzen und klopfen, und sie werden wütend und resigniert und frustriert. Sie analysieren, sie diskutieren und meditieren, aber Gott finden sie nicht. Gott finden sie nicht. Gottsucher sind jammerwürdige Figuren, die nur noch am Ende feststellen können, einen wahren, einen gescheiten Gott finde ich nicht, den gibt es nicht. Und wenn wir uns jetzt auch so aufgemacht haben, und wenn wir uns jetzt auch die Augen ausgucken, wenn wir jetzt auch zu den Gottsuchern gehören, dann hören wir. Wir haben uns verhört. Wir brauchen Gott gar nicht zu suchen und finden ihn ohnehin nicht. Aber Gott sucht uns. Das ist die gute Botschaft. Gott sucht uns. Gott hat sich aufgemacht. Gott schaut sich nach uns die Augen aus. Gott ist ein Menschensucher. Das ist die frohe Botschaft und das Evangelium. Er schläft doch nicht im Sternenzelt, er spielt doch nicht im Wald verstecken, er lebt doch nicht als Weltgeist zwischen zwei Buchdeckeln und er wohnt auch nicht hinter meinen Rücken, hinter meinen Rippen. Gott schläft, spielt und wohnt nicht, sondern er sucht. Er sucht dich und mich. So wie damals in Eden, als er durch das Paradies ging, sein Geschöpf suchte und durch den Garten rief: Adam, wo bist du? Gott ist auf der Suche. Genauso geht er heute über die Welt, sucht seinen Erschöpften und ruft durch die Städte: Mensch, wo bist du denn? Mensch, wo lebst du? Mensch, wohin hast du dich verirrt? Und am Kreuz hat Jesus dann am Ende seine Arme ausgebreitet, nach Osten, nach Westen, nach Süden und Norden. Und dieses Suchzeichen Gottes kann dann keiner mehr übersehen. Laut schallt es durch die Welt, was wir heute auch als Wochenspruch haben. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und jetzt wollen wir auf einen schauen, noch in aller Kürze, der das erlebt hat, den berühmten Zachäus. Er hätte sicher niemals sagen können: I am the greatest, ich bin der Größte, denn er war klein, klein von Statur. Wer unter uns ist über 1,80? Da sind wir nun mal zu dritt in dieser Liga. Willi, wie viel hast du?
87.
Manfred? 80. Wie viel?
81.
Dann bin ich the greatest. 1,88. Habe ich mir doch gedacht. Habe ich insgeheim gehofft. Zachäus war ein Kleiner, vielleicht so wie Napoleon. Napoleon soll 1,56 groß gewesen sein, aber Napoleon auch als Kleiner war einer der mächtigsten und siegreichsten. Kleiner Mann, ganz groß. Die Hildegard schüttelt den Kopf, täusche ich mich? Napoleon 1,67, also ein bisschen größer war er dann doch. Und er hat ja seine kleine Statur, der Napoleon und auch der Zachäus, ausgeglichen. Er hat sich selbst, der Zachäus jedenfalls, aufgewertet durch Beruf und Besitz. Er hat sich selbst Größe verschafft. Der Mann war Zöllner und der Beruf war damals so anrüchig wie der eines Zuhälters, einträglich, aber unanständig. Und mit Zöllnern, da sprach man nicht und da verkehrte man nicht, da wollte man auch nichts zu tun haben. Zöllner wurden gehasst von der Bevölkerung aus drei Gründen. Die arbeiten mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, die sind religiöse Verräter, die haben Geld eingetrieben für Leute mit heidnischem Glauben, ja, und sie waren moralische Verräter. Der festgesetzte Zolltarif wurde ja ständig überschritten und in die eigene Tasche gesteckt. Zachäus. Vielleicht bedeutet sein Name der Gerechte, aber das war er nun sicher nicht. Er war ein Gangster, ein Erpresser, eigentlich ein Missstück. Und dabei immer ein zu kurzes Kerlchen, ein zu kurz gekommener, der mit seinen Gaunereien versucht hat, sich selbst Größe zu verleihen. Nun gehört zum Beruf eines Zöllners bekanntlich die Neugierde und auch Zachäus war neugierig. Er hörte eines Tages, Jesus kommt und er will ihn jetzt sehen. Wahrscheinlich hat er schon von ihm gehört, von seinen Heilungen zum Beispiel. Vielleicht war Jesus ja schon zum Tagesgespräch in Jericho geworden und als Jesus nun durch Jericho kommt, blitzt alles, was Beine hat, auf die Straße. Jeder will Jesus sehen. Und es gibt ein Riesengedränge auf den Gehsteigen und Zachäus natürlich mittendrin. Aber so sehr er jetzt auf seinen Hals reckt, sich auf die Zehenspitzen stellt, er sieht nichts. Nur Köpfe. Nicht einmal das, er sieht nur Rücken und kalte Schultern. Denn genauso klein wie er war, so groß war jetzt auch die Wut der Leute auf ihm. Gerade weil er so kurz war, hätten die ihn ja ruhig auch mal nach vorne lassen und ihm die Aussicht freigeben können. Aber sie haben sie ihm gerade versperrt. Nun gerade nicht. Der Zachäus nimmt uns unser gutes Geld weg. Jetzt nehmen wir ihm zur Abwechslung mal die gute Aussicht weg. Endlich mal eine Gelegenheit, diesem Hundesohn eins heimzuzahlen und auszuwischen. Was will der überhaupt hier? Wozu braucht so einer wie der Jesus sehen? Aber wunderschön. Von Zachäus heißt es, und er begehrte, er wollte unbedingt Jesus sehen, wer er wäre. Großartig, dieser Wunsch. Ausgerechnet ein Gangster hält Ausschau nach Jesus, will ihn nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern ihm wirklich begegnen. Wie ist das bei uns? Wollen wir das auch? Der Dichter und Denker Blaise Pascal hat gemeint, es gibt im Menschen ein gottgeschaffenes Vakuum im Herzen, das durch nichts Geschaffenes ausgefüllt werden kann, als allein durch Jesus Christus, also auch nicht durch Geld und Besitz. Wahrscheinlich ist dem Zachäus klar geworden und das hat ihn dann zu Jesus geführt. Ich muss aufhören, das, was ich habe, zu verwechseln mit dem, was ich bin. Darin besteht nämlich die Falschheit des Reichtums, dass jetzt einer das, was er hat, verwechselt mit dem, was er ist. Damit wollte Zachäus Schluss machen. Und deshalb wollte er Jesus sehen. Und die Leute vor ihm hatten zwar einen großen Buckel, aber nur einen kleinen Verstand. Sie vergaßen, dass ein Zöllner nicht nur neugierig, sondern auch findig ist. Der muss ja was finden, wie der Laban im Gepäck anderer. Und ein Zöllner muss ja auch heute, wenn es ihn noch gibt, was finden. Und wenn er nicht findet, dann muss er erfinderisch sein. Und erfinderisch war jetzt der kleine Zachäus. Seine Sehnsucht hatte ihn erfinderisch gemacht. Er sagte zu denen, die ihn mit ihren Buckeln die Aussicht versperrten, rutsch mir doch den Buckel runter, ich weiß, was ich mache, ich kletter auf einen Baum da vorne am Straßenrand. Das hat den Vorteil, dann kann ich mich gut verstecken zwischen den Blättern und doch alles sehen. Das ist so ein bisschen eine Taktik. Schon Jesus sehen, und die gibt es bis heute, aber aus einer etwas sichereren Distanz. Aber jetzt gab es natürlich ein Hallo bei den Leuten, als die den Zachäus auf den Baum klettern sehen. Der hat sich wahrscheinlich dabei die Hose zerrissen und sich natürlich wegen seiner Ungeschicklichkeit im Maßanzug lächerlich gemacht. Aber er wollte Jesus sehen. Und da waren ihm die anderen erstmal alle egal. Er wollte Jesus gerne sehen. Und dann das Wunder in dieser Geschichte. Jesus bleibt stehen. Und jetzt passiert genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Zachäus suchte etwas und wurde von Jesus gefunden. Das ist das Evangelium. Jesus bleibt stehen, er hat Zeit für ihn, er nimmt ihn wahr, er schaut ihn an und sagt zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich nicht nur will, sondern ich muss, sagt Jesus, sogar heute in deinem Haus einkehren. Und da blieb dem Zachäus die Spucke weg, er ist zu kurz gekommen, aber er erfährt, ich werde von Jesus jetzt angenommen. Er begreift, Jesu Weg nach Jerusalem ist ein besonderer Weg, ist auch ein Weg zu mir. Und er erfährt, wie Jesus ihm wahre Größe verleiht. Woher kennt Jesus meinen Namen? Musste Zachäus denken. Wie ist das möglich, dass er wegen mir stehen bleibt? Aber so ist das nun mal bei Jesus. Er kennt auch uns mit Namen. Und er steht auch heute vor uns und nennt diesen Namen und meint es ernst. Nicht nur, ich will heute auch bei dir einkehren, ich muss heute bei dir einkehren, denn du bist ein Verlorener, aber du liegst mir am Herzen, ich will dich in die Verbindung mit Gott hineinziehen. Jesus ruft auch heute noch und er meint es auch heute ernst, ich muss heute zu dir einkehren. Da hat Zachäus vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, was Liebe ist. Denn Jesus schimpft ihm nicht. Er erhebt nicht den moralischen Zeigefinger. Das tut man nicht, was du tust. Der kleine Mann erfährt, dass er von Jesus gekannt und angenommen ist. Das macht ihn groß. Und dann hat der Besuch von Jesus sein Leben verändert. Und das ist immer so, auch bis heute. Wer Jesus begegnet, verändert sein Leben. Vierfach gebe ich zurück und überhaupt die Hälfte von meinem Besitz. Und er ist dadurch nicht zu kurz gekommen, denn Jesus hat ihn angenommen. Und er hat jetzt ein echtes Leben, nicht im Klammern an Güter, zurückgewonnen. Ein Leben in der Gemeinschaft und in der Begegnung mit Jesus. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus hat keine Bedingungen gestellt, keine Vorschriften gemacht. Er hat nicht gesagt, Zachäus, jetzt musst du erst einmal beweisen, dass du anders geworden bist und dann komme ich vielleicht zu deiner Party. Nein, Jesus ist gleich zu ihm gegangen. Das ist das Evangelium. Ich habe letzten Sonntag schon darauf hingewiesen, das ist unser Schatz, davon leben wir. Und diese Botschaft dürfen wir selber erfahren und auch weitergeben. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Bin ich schon gefunden? Bin ich schon von meinem Baum herabgestiegen? Habe ich die sichere Distanz, in der Jesus mich aufstöbert, schon aufgegeben? Habe ich ihn aufgenommen? Dann ist die Geschichte am Ziel. Auch unsere Geschichte ist dann am Ziel, wenn es von uns wie von Zachäus heißt, und er nahm Jesus auf mit Freuden. Herr Jesus, du kennst die heute auch unter uns, die das noch nicht gemacht haben. Danke für die Gelegenheit jetzt. Du bleibst stehen, schaust uns an, sagst unseren Namen und willst bei uns Einzug, Einkehr halten. Willst du unser Leben verändern? Willst du uns wahre Größe verleihen? Dass wir uns nicht selber groß machen müssen? Hilf, dass wir ein fröhliches Ja dazu geben. Amen.